Ich habe in den letzten Tagen in der stillen Zeit darüber nachgedacht, was braucht die Gemeinde? Und dann hat der Herr mir gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinde uns nochmal ganz intensiv beschäftigen mit einem Thema. Und zwar ist das Thema, wer war Jesus Christus eigentlich? Wer war Jesus Christus? Und wenn ich so manches Mal Gespräche habe mit auch gläubigen Menschen, mit Christen, oder dann sagen sie, Jesus, ja, der ist gekommen vom Himmel und ist Mensch geworden und ist eines Tages dann gestorben auf dem Kreuz, ist wieder auferstanden, wieder aufgefangen im Himmel, kommt irgendwann wieder. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die wir über Jesus wissen müssen. Wenn ich jetzt in die Welt hineingehe und werde fragen, wer war Jesus von Nazareth? Oh, wenn sie sagen, oh, kein schlechter Mann. Kein schlechter Mann. Was war er denn noch? Ein guter Prophet. Was ist ein Prophet? Jemand, der dem Gott besondere Dinge auch offenbart und der es dann weitergeht an den Menschen. So eine Art Mittler zwischen Gott und Menschen. Ja, war er auch. Und der war ein weiser Mann. Ja, bin ich auch bei. Er war unser Retter. Das wird wahrscheinlich ein Weltmensch nicht so sagen, das sagt ein Christ. Aber Jesus war noch mehr. Jesus war, und das ist das Thema, das wir heute haben. Das ist das Thema, was wir heute haben. Jesus war nicht nur ein guter Mensch. Darüber werde ich auch noch mal predigen. Jesus war nicht nur ein guter Mensch. Das wird die nächste Predigt sein. Er war nämlich ganz Mensch. Er war aber auch ganz Gott. Und das ist das Thema, was wir heute haben. Ich werde uns von der Bibel so klar beweisen, so klar, klarer geht's nicht, dass Jesus Gott ist. Und dann werde ich, so Gott will, das nächste Thema haben, dass Jesus ganz Mensch war. Das übernächste Thema wird sein, wie kann das sein, Gott und Mensch in eins? Dann werde ich sagen, dass Jesus der Messias war, ganz klar belegt von der Bibel, es konnte keinen anderen Messias geben. Und ich werde euch sagen, dass alle Schattenbilder des Alten Testaments, Brandopfer, Sündopfer, Friedensopfer, wie sie alle heißen, alles nur Schattenbilder auf Jesus sind und dass Jesus alles erfüllt hat. Nach dieser Predigt werdet ihr verstehen, um was es im dritten Buch Mose geht. Ihr müsst für mich nur viel beten, weil das wahnsinnig viel Kraft kostet und Zeit. Und ihr kennt ja meine verrückten Augenschmerzen. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber heute fangen wir mit diesem wichtigen Thema an. Wer war Jesus Christus? Und heute der erste Teil, er war Gott. Jesus war Gott. Die Namen, die man ihm zuschrieb, bezeugen das. Die Namen. Jesus wird circa 40 Mal im Neuen Testament bezeichnet als der Sohn Gottes. Eine Bibelstelle ist Markus Kapitel 1, Vers 11. Als Jesus sich taufen lässt, dort kommt dann die Stimme. Eine Stimme kam aus dem Himmel, von Gott, dem Vater. Was sagt er? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du bist mein geliebter Sohn. Der Sohn Gottes. Nicht nur der Sohn des Menschen, ist er auch, aber er war auch der Sohn Gottes. Und hier ist schon das Problem, was besonders auch im Islam völlig anders ist. Der Islam anerkennt Jesus als Propheten. Aber Allah hat keinen Sohn. Das steht in den Suren klar geschrieben. Die Bibel sagt, Gott hat einen Sohn. Jesus. Wer sagt es? Gott, der Vater. Der muss es wissen. Ich sage euch eins. Das ist jetzt knallhart, was ich sage. Entweder ist die Bibel das größte Lügenbuch, was es überhaupt nur gibt. Und Jesus Christus, der größte Lügner, den es je gab. Entweder ist es das. Oder die Bibel ist das einzig wahre Buch, was es gibt. Und Jesus ist der einzig wahre, der uns wirklich zeigt, wer Gott ist. Dazwischen gibt es nichts. Dazwischen gibt es nichts. Nichts gibt es dazwischen. Entweder Jesus ist der größte Lügner, den es je auf Gottes Erdboden gab und der größte Verführer. Oder er ist das, was er sagt, er ist Gottes Sohn, er ist Gott. Das ist der einzige Weg. Dazwischen gibt es nichts. Das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, er ist der Sohn Gottes. Er wird auch bezeichnet als der eingeborene Sohn. Als der einzige Sohn. In Johannes Kapitel 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn. Der einzige Sohn, der einzig ihm geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Es gab nicht mehrere Söhne Gottes, was manchen Religionen lernen. Es gibt einen Sohn Gottes, Christus. Er war in dem Schoß des Vaters. Er war immer da. Jesus selbst wird bezeichnet als der Erste und der Letzte, als das Alpha und das Omega. Offenbarung 1, Vers 17, da sagt er, Jesus selbst, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und da steht im Griechischen das Wort Alpha und Omega. Gibt es vor dem Ersten etwas? Nein. Gibt es nach dem Letzten etwas? Nein. Jesus sagt hiermit, ich bin Gott. Sein Name, nur Gott, ist der, der der Erste und der Letzte ist. Das Alpha und das Omega kann keiner sein als eine Person, die immer schon da war und die alles setzt. Jesus sagt es, ich habe euch das gesagt. Entweder er lügt hier in Offenbarung 1, Vers 17, was ich nicht glaube, oder er sagt die Wahrheit. Und wenn er die Wahrheit sagt, ist er Gott. Noch weiter. Jesus selbst wird als der Heilige bezeichnet. Und nicht so als irgendwie, wir sind auch heilig in ihm, geheiligt. Aber er ist der Heilige. Und dieser Begriff im Griechischen ist eine Begrifflichkeit, die nur Gott zusteht. Wo steht das? Apostelgeschichte 3, Vers 14. Ihr aber, sagt Petrus, habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Ihr habt den Heiligen, den Gerechten verleugnet. Hier sagt Petrus, Jesus ist Gott. Versteht ihr? Entweder lügt der Petrus oder er sagt die Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Dieser Name, der Heilige, wird im Alten Testament nur über Gott gesprochen. Gott ist heilig und er ist der Heilige. Das nächste, er wird mehrere hundert Male im Wort Gottes als der Herr bezeichnet. Aber nicht als Herr Meier und Herr Schmidt und Herr Jesus von Nazareth, nein, sondern als Herr, und dieses Wort Herr Adonai im Jüdischen ist das gleiche Wort wie im Hebräischen das Wort Yahweh. Und Yahweh ist der Eigenname Gottes, als Mose berufen wurde, zu gehen und Ägypten rauszuholen aus der Wüste, da sagt er, wer bist du Gott? Und er sagt, ich bin der ich bin. Er sagt, ich bin Yahweh. Israel wusste sofort, dieser Name Yahweh ist Gott. Vor lauter Heiligkeit haben sie diesen Namen nicht ausgesprochen, sondern Adonai gesagt, das heißt Herr. Und dieses Wort Herr, das ist die Ansprache, die Jesus, wo Jesus immer angesprochen wird. Als sie gekommen sind zu ihm, Herr, mach, dass unsere Augen sehend werden. Herr, nicht Herr Meier, sondern Herr. Sie haben damit gesagt, Yahweh. Das wissen wir nur nicht, weil wir wenig Ahnung haben über das Judentum. Das ist ganz wichtig. Über 100 Mal. Ich nenne uns jetzt nur mal ein paar Bibelstellen. Jesus selbst sagt in Matthäus 7, 21 etwas. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen. Und da ist auch nicht gemeint, Herr Meier oder Herr Günther. Nicht jeder, sagt Jesus, der sagt, ich bin Gott, ich bin Gott. Er bezeichnet sich hier selbst als Gott. Dann gibt es noch Bibelstellen in Matthäus Evangelium Kapitel 8 ab Vers 2. Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieses Wort Herr ist Adonai, ist Yahweh. Das könnte ich fortführen. Geht noch weiter, Vers 6. Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt, sagt der Hauptmann zu Kapernaum. Wieder das Wort Adonai, Gott. 21 und 25, die Verse in Matthäus 8, gehören ebenfalls dazu. Ich kann heute nicht alles vorlesen, aber vielleicht die beiden noch. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Herr, erlaube mir zuvor. Wieder dieses Wort Adonai. Und dann wird Jesus Herr der Herrlichkeit genannt. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 8 steht, keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sagt Paulus. Der Herr der Herrlichkeit ist Yahweh. Ich bin der Gott der Herrlichkeit, so offenbart sich Gott. Und hier sagt Paulus, dieser Jesus ist Yahweh. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Das ist eine Bezeichnung, die nur Gott, den Vater, zusteht. Und Paulus bezieht diesen Begriff nicht nur auf den Vater, sondern auf den Sohn, auf diesen Jesus. Und sagt damit, Jesus ist Gott. Und dann selbst wird Jesus Gott genannt. Das wollen viele Menschen nicht wissen. Sie sagen, nee, Jesus war ein cooler Typ. Bisschen durchgeknallt. Hat 33 Jahre gelebt, ist dann irgendwann gestorben. Hat auch ein paar gute Ideen gehabt, aber er war nicht Gott. Jesus war Gott. Das steht in Matthäus, in Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 28. Nachdem Jesus auferstanden war und sich den Jüngern gezeigt hatte, versteckten sie sich und plötzlich tritt er mitten in ihre Mitte. Dieser ungläubige Thomas sieht ihn plötzlich und jetzt pass auf. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wortwörtlich. Johannes 20, 28, da bezeichnet Thomas wortwörtlich Jesus als Gott. Und normal, wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte er ihn zurechtweisen müssen. Er hätte gesagt, Thomas, was machst du? Ich bin nicht Gott, ich bin nur ein Mensch. Nein, er lässt es zu. Warum? Weil er Gott war. Ganz einfach. Wenn Jesus hier nicht eingegriffen hätte, und das hat er nicht, dann muss er Gott sein oder er spinnt. Oder er ist der größte Gotteslästerer, weil er als Mensch sich als Gott anbeten lässt. Ich habe euch das gesagt, ihr werdet heute, es gibt nichts dazwischen. Entweder Jesus ist der größte Lügner, den es je gab, der größte Scharlatan, den es je gab, oder er ist wirklich das, was er wirklich ist, die Wahrheit in Person. Alle anderen Jesusse sind Jesusse, die der Mensch sich erfindet, die aber nicht in der Bibel stehen. Die nächste Bibelstelle ist in Matthäus 1, 23. Als Jesus auf diese Welt kommen sollte, da gibt der Engel Gabriel dort einen wunderbaren Namen. Und er sagt, also dieser Prophetenname, ne? Sie werden ihn Emmanuel nennen. Was heißt übersetzt? Gott ist mit uns. Emmanuel heißt Gott mit uns. Das heißt, wenn Gott mit dir ist, ist Gott. Wenn Jesus mit dir ist, ist Gott mit dir. Warum? Weil Jesus Gott ist. Emmanuel heißt Gott mit uns. Die Bezeichnung des Meschiach. Wer ist der Meschiach? Hebräisch. Yeshua Hamieschach. Jesus der Christus. Yeshua. Es ist er. Emmanuel. Gott ist mit uns. Er ist Gott. In Titus Brief, Kapitel 2, Vers 13, da steht, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten, sagt Paulus. Er sagt, unseres großen Gottes und Heilandes. Er ist nicht nur unser Heiland, er ist unser Gott. Entweder lügt Paulus oder sagt die Wahrheit. Das ist eine Ohrfeige für alle Zeugen Jehova. Die sagen, Jesus war nicht Gottes Sohn. Gott hat keinen Sohn. Und er hat schon gar nicht nie behauptet, dass er Gott ist. Die Bibel sagt nicht, dass Jesus Gott ist. Hier steht schwarz auf weiß, die ganzen Stellen, die ich euch die ganze Zeit vorlese. Ist die Frage, wem wir glauben, Paulus oder den Zeugen Jehovas? Ich glaube Paulus. Römer 9, Vers 5. Deren die Väter sind, aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist Gott, gepriesen in Ewigkeit. Wieder Paulus. Paulus war der Mann, den Gott gebraucht hat, um zu zeigen, was lehrmäßig im Neuen Testament überhaupt aktuell ist. Wir können nicht sagen, die Bibel ist ein super Buch. Die Bibel ist mehr, sie ist Gottes Wort. Entweder sie ist Gottes Wort oder sie ist ein Märchenbuch. Dann schmeiß sie weg und verbrenn sie. Dann taugt sie nichts. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, sie ist Gottes Wort. Ich glaube Paulus. Und Paulus sagt, Jesus ist Gott. Das nächste. Jesus selbst hatte göttliche Eigenschaften. Gott hat gewisse Eigenschaften. Eine seiner Eigenschaften ist die Allmacht. Im Hebräer 1, Vers 3 steht, er, über Jesus, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Allmacht. Alles trägt er. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Jesus nicht in Händen hat. Es kann ihn nichts erschüttern. Alles wird getragen durch ihn. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 27, da steht, denn alles, das hat der Vater, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Christus. Und dann steht in Matthäus 28, Vers 18. Was sagt Jesus da? Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Nicht ein wenig, nein, alle Macht. Im Himmel, da musst du Gott sein. Wenn du alle Macht im Himmel hast, dann musst du Gott sein. Er sagt, nicht nur da habe ich alle Macht, auch auf Erden. Das war nach seiner Auferstehung. Warum konnte er sagen, dass er alle Macht über die Erde hat? Weil er zu dem Zeitpunkt den Satan besiegt hat. Er war da schon auferstanden. Er hat das vollbrachte Werk auf Golgatha schon vollbracht. Und er konnte sagen, mir ist gegeben alles. Im Himmel und auf Erden. Entweder ist er ein geistlicher Spinner, oder er ist wirklich Gottes Sohn. Er hat Allmacht gehabt. Und Allwissenheit. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 27. Da steht über diesen Jesus, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Wenn er alles erkennt in seinem Vater, dann muss er Gott sein. Das ist eine ganz klare Logik. Nur ein Gott kann Gott durchschauen. Jesus wusste alles über den Vater. Warum? Weil er selbst Gott ist. Jetzt werden einige sagen, ja, aber er wusste doch den jüngsten Tag nicht. Das werft der Islam vor. Die übernächste Predigt wird das sein. Ganz entspannt. Komme ich alles zu. Wird glasklar werden. Aber hier geht es darum, dass er von sich behauptet hat, alles zu wissen. In Johannes Kapitel 2, in Vers 24 und 25, da steht, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Das kann nur Gott. Die Bibel sagt, dass Gott das Herz des Menschen kennt und Jesus sagt, ich weiß alles über den Menschen, also muss er Gott sein. Er hatte Allwissenheit, auch die Allgegenwart. In Matthäus 18, Vers 20, da sagt Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, das kann nur Gott. Wenn du sagst, Christian, ich möchte mit dir beten, zu zwei, zu dritt, dann bete ich mit Grafe und vielleicht mit Ricardo heute nach der Stunde. Wir beten dann einfach. Ich kann aber dann nicht in Ostdorf beten. Jesus sagt, wenn 32 versammelt, wo sie auch sind, bin ich mitten unter. Ob ihr hier betet oder da, ich bin überall. Warum? Weil ich allgegenwärtig bin. Ich bin Gott. Viele Bibelstellen haben wir gelesen und verstehen gar nicht den Sinn. Ne? Diese Bibelstelle, wo zwei und drei versammelt sind, da bin ich mitten unter, zeigt, dass Jesus Gott ist. Heute ist das Licht angegangen. Das ist mir genauso gegangen. Ich habe stundenlang mich vorbereitet für diese Predigt. Ich könnte jetzt 5 Tage noch weiter studieren. Mein Herz brennt für diese Predigt. Ich habe Jesus ganz neu kennengelernt. Matthäus 28, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch, sagt Jesus. Er ist allgegenwärtig. Ich bin bei euch. Immer. Wo ihr auch seid. Ist das nicht herrlich? Das ist Gott. In Johannes 3, Vers 13, da steht, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel heraufgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus, hast du irgendwas eingenommen? Du sagst zu Nikodemus davor, niemand ist hinaufgestiegen, das haben wir verstanden. Aber du bist jetzt auf Erden und du sagst, der im Himmel ist. Hallo? Wie kann das denn angehen, Jesus? Du bist doch hier in Jerusalem. Und auch dort? Ja. Warum sagt er das? Weil er allgegenwärtig ist. Epheser 1, Vers 13. Da steht, Epheser 1, Vers 23. Da steht, er hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben und jetzt kommt, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der alles in allem erfüllt, das ist Gott. Das steht aber hier auf Jesus, der das Haupt ist der Gemeinde. Jesus erfüllt alles. Warum kann er alles erfüllen? Weil er allgegenwärtig ist und weil er Gott ist. Jetzt die Lieblingsstelle, die die Zeugen Jehovas verdrehen, um zu beweisen, dass Jesus nicht ewig ist, ist Johannes Evangelium Kapitel 1. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn wir das weiterlesen, dann wissen wir, dass in dem Wort, das griechische Wort Logos, das Wort ist Christus. Er wird bezeichnet in Offenbarung 19, er ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Als Gott sprach, war Christus aktiv, weil er das Wort ist. Und deswegen ist Jesus auch der Kreator. Komme ich später zu. Also, Jesus hat ewig existiert. Am Anfang war das Wort, das war schon immer da. Und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Christus. Er ist ewig. Ohne Anfang, das haben wir schon mal gehört, Offenbarung 1, Vers 17, ich bin das Alpha, das Omega, der Anfang, das Ende. Hier, die Bibel widerspricht sich nicht. Sie zeigt überall, dass Jesus Gott ist. Hier auch. Und Jesus hat eine Eigenschaft, die nur Gott hat. Jetzt werden wir wieder etwas hören. Die Bibelstelle kennen wir alle, aber wahrscheinlich haben wir sie noch nie im Zusammenhang gesehen, dass es ein Beweis ist, dass Jesus Gott ist. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Diese Stelle beweist, Jesus ist unwandelbar. Unwandelbar ist nur einer, Gott. Keiner von uns kann sagen, ich bin immer der Gleiche. Wir verändern uns innerhalb von ein paar Sekunden. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, lässt grüßen. Nicht Gott. Gott ist unwandelbar. Wenn Gott einmal Ja sagt, sagt er immer Ja. Jesus hat einmal zu dir gesagt, ich liebe dich, ich habe dich errettet. Das nimmt er nie zurück. Er ist kein Lügner. Satan ist ein Lügner, nicht Jesus. Du bist vielleicht auch nicht immer so hinter deinem Wort, aber Gott ist hundertprozentig hinter seinem Wort stehend. Zweifle nie das Wort an. Zweifle dich an und deinen Kleinglauben. Aber respektiere Gott. Er ist das Logos, Christus. Er ist unwandelbar. Auf ihn kann man sich verlassen. Dein Leben ändert sich jeden Tag, aber seins nicht. Dein Gebetsleben ändert sich, aber nicht sein Gebetsleben für dich. Deine Liebe zu ihm ist wankelmütig, aber nicht seine Liebe zu dir. Du kannst hundertprozentig auf das Fundament Jesus Christus bauen, weil er Gott ist. Und die Bibel sagt, dass es eine sogenannte Präexistenz gibt. Das heißt, Jesus hat existiert, bevor er auf diese Erde kam. Das nennt man Präexistenz. Jesus war schon da, bevor er auf diese Welt kam. Für uns ein bisschen schizo, ne? Es ist so. Denken, wie soll das gehen? Ja, das ist normal. Wenn das für uns nicht so wäre, dann könnten wir mit unserem kleinen Verstand Gott greifen. Geht nicht. Und du denkst, ich weiß ganz viel über Gott. Das ist lächerlich. Das ganze Wissen, das wir hier zusammen haben, ist lächerlich. Das ganze Wissen der Menschheit von Adam bis jetzt über Gott ist lächerlich. Lächerlich. Die größten Bibellehrer, die es je auf Gottes Erdboden gab. All das Wissen dieser ganzen Leute zusammen. Lächerlich. Lächerlich. Noch nicht mal bei 1%. Lächerlich. So ist Gott. Deswegen sage ich dir, wenn wir in der Ewigkeit ihn sehen werden. Wir haben null Ahnung von der Majestät Gottes. Unser Leben wäre ein ganz anderes Leben. Wir werden viel glücklicher. Wir würden viel hingegebener. Wenn wir wüssten, was auf uns wartet. Ich sage euch das, wenn Johannes 14 sich erfüllt, wenn du deine Wohnung siehst im Himmel, dann wirst du keine Luft mehr kriegen. Nur deine Wohnung, die er als Baumeister dir zurecht macht. Jesus ist der Baumeister, er hat die Erde geplant. Er ist der größte Architekt. Gott ist der größte Architekt, den es gibt. Die schönsten Bauten auf dieser Erde sind kleine Nissenhütten gegen das, was Gott macht. Ich sage euch, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden und unsere Wohnung beziehen, dann kommen wir aus den Staunen nicht mehr raus. Wir werden dort eine Architektur sehen von Wohnungen, dass wir ohnmächtig sind. Ich glaube, wir brauchen fast die halbe Ewigkeit, um zu verstehen, ist das Wirklichkeit? Jesus, hau mir mal mit Namen auf die Hände, das kann nicht sein. Das weiß ich nicht. Präexistenz, Kolosser 1, Vers 17, da steht, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus. In Johannes Kapitel 17, Vers 5, das heißt, er war davor schon da. In diesem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 5, da steht auch wieder was Interessantes. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nicht erst, als er gekommen ist in Bethlehem. Er sagt, ehe die Welt war, ehe Adam und Eva war, war ich bei dir. Er ist Gott. Die Bibel lehrt ganz klar die Präexistenz Gottes. Das heißt, Jesus war schon immer da. In Philipper 2, Vers 6 steht, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Der in der Gestalt Gottes war, er war immer schon da. Er hat sich dann aber offenbart als Mensch, als er kam. Damals, vor ungefähr 2000 Jahren. Aber Christus selbst war schon immer da. Und in Kolosser 1, Vers 15 und 16, da steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles im Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch und für ihn geschaffen. Alles. Christus ist der Schöpfer aller Dinge. Wusstest du, dass Jesus auch den Satan geschaffen hat? Warum? Weil Satan ein Engel war. Alle Engel sind geschaffen von Gott. Jesus ist Gott. Und jetzt können wir die Dreistigkeit des Satans sehen, dass er seinen Schöpfer angreift. Der Satan ist nicht doof, der wusste, dass Jesus Gottes Sohn war. Das werde ich euch beweisen, dass er das wusste. Kommen wir gleich drauf. In Jesus wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus, Kolosser 2, Vers 9, da steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Mehr geht nicht. Die ganze Fülle der Gottheit ist alles. Das wohnte in Jesus, sagt die Bibel. Da muss er Gott sein. Habt ihr eben richtig zugehört, was ich gesagt habe, wem Jesus alles geschaffen hat? Da ist ein Fehler bei gewesen. Da erinnert mich der Herr jetzt dran. Jesus hat nicht den Satan geschaffen, sondern ihn als Engel. Luzifer war der Lichtengel. Satan hat sich dann leider entwickelt. Das hat Gott nicht gemacht. Das muss ich nochmal ganz klar so betonen. Er war ein Lichtengel. Wunderbar geschaffen von Gott. Und dann hat sich dieser Lichtengel entwickelt zu Satan. Wie das stattfindet, gibt es eine theologische, ganz klare Antwort. Wissen wir nicht. Punkt. Brauchen wir nicht forschen. Langt. Werden wir noch eine Milliarde Jahre nicht finden. Eine Ewigkeit vielleicht. Gibt manche Christen, die meinen, wir müssen das jetzt mal forschen. Beschäftige Liebe mit Jesus. Wirst du sowieso nie rausfinden. Dazu schweigt die Bibel. Jesus selbst hat ja die Eigenschaften Gottes gehabt. Das waren jetzt schon ein paar Stück, die ich gesagt habe. Ne? Er hat Sünden vergeben. Markus 2, Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu den Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und sofort sind die Schriftgelehrten da. Wer bist du? Sünden vergeben kann nur Gott. Ja, Jesus sagt, ihr wisst, ich bin Gott. Deswegen haben sie ihn gehasst. Blasphemie, Gotteslästerung, da stand die Steinigung drauf. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum sie Jesus oft steinigen wollten. Wisst ihr warum? Weil er sich gestellt hat und gesagt hat, ich bin Gott. Ich komme nachher noch dazu. Jesus hat Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Und er hat Tote auferweckt. Lazarus. Johannes Evangelium, Kapitel 11, Verse 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird auch leben, wenn er stirbt. Den Ausspruch kann nur Gott machen. Nur Gott ist der Herr über Leben und Tod. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Selbst wenn er stirbt, lebt er. Er setzt die Grenze ganz klar, zeigt und sagt, ich bin Gott. Wer bei mir ist, der kann nicht sterben, weil ich bin das Leben, ich bin Gott. Den Tod vielleicht, ja. Den müssen wir leider, das Sterben. Aber der Tod selbst, den hat Jesus besiegt. Ist auch wichtig. Der Tod selbst kann dich nicht mehr packen. Sterben müssen wir, das ist was anderes. Aber in der letzten Sekunde unseres Lebens, wo der Tod kommt, kommt er nicht. Zumindest nicht für uns Christen. Weil in dem Moment, wo wir unseren letzten Atemzug machen, ist Christus da. Das geht dann ab in die Heimat. Wusstest du das? Der Tod ist besiegt. Das sagt der Hebräerbrief. Er hat die ständig das Leben unter Todesängsten war, befreit, indem er den Tod besiegt, indem er auferstand von den Toten. Sterben müssen wir, das ist was anderes. Aber der Tod in seiner Grausamkeit kann an uns nicht heran. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat. Sonst wäre er nicht auferstanden. Römer 8. Das ist ein schönes Wort, das müssen wir viel mehr lesen. Ihr guckt so ungläubig. Lest eure Bibel, da steht das alles drinne. Römer 8. Wenn aber der Geist dessen, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hast du den Heiligen Geist? Bist du bekehrt? Dann hast du den Heiligen Geist, denselben Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt, der ist in dir. Du brauchst keine Sorgen zu machen. Die Garantie deiner Auferstehung ist der Heilige Geist. Halleluja. Hast du den Herrn dafür schon mal gedankt? Nicht nur, dass wir versiegelt sind, dass wir die Gaben des Heiligen Geistes haben. Nein, wir haben die Lebensversicherung. Wir haben die Auferstehungsversicherung durch den Heiligen Geist. Unsere Auferstehungsversicherung ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, laut Römer 8, Vers 11. Ist das nicht herrlich? Guck mal, einer sagt Amen. Alle anderen können das vielleicht noch nicht begreifen. Jesus wird unseren Körper umgestalten. Philipper 3, Vers 21, da steht, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Es ist nichts, was er nicht kann. Und deswegen beleidigst du ihn, wenn du glaubst, dass er dich nicht verändern kann. Wisst ihr, dass Christen oft den Herrn ganz fürchterlich beleidigen? Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Manche Christen jaulen den ganzen Tag. Ich bin so alleine, keiner besucht mich, niemand ist für mich da. Niemand? Ist Jesus für dich ein Niemand? Ist Jesus für dich ein Niemand? Oh, ich weiß nicht, jetzt die Wirtschaftskrise und die Flüchtlingspolitik und ich. Aber stimmt, Jesus hat gesagt, ich bin bei dir bis zum Tag deiner Bekehrung und bis zum, gut, ich entscheide mich für den 13.12.2015 und dann kommen die Flüchtlinge nach euch ab. Hat er das gesagt? Aber viele Christen, auch die jetzt hier sitzen, ihr lebt vielleicht so. Jesus hat zu mir gesagt, zum Wort, ich bin bei euch alle Tage. Das ist völlig egal, wer kommt. Ob Hitler kommt oder Stalin oder wer auch immer, Jesus ist da, der ist wichtig. Jesus ist wichtig, alles andere ist unwichtig. Das zeigt uns doch die Geschichte. Das Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste. Wir haben keine Ahnung, wir waren noch nie in der Wüste, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es in der Wüste am Tag so 50, 60 Grad ist und nachts minus 10 Grad ungefähr. tolles Leben. 40 Jahre in so ein Klima. Wie viele von uns hätten da überlebt? Keiner. In meiner Bibel steht nicht einer starb. Zumindest die anderen sind gestorben, die ungläubig waren. Das war aber Gericht. Aber Gott sagt, 40 Jahre habt ihr gewandelt. Und dann steht in meiner Bibel, die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Jetzt sagen in der Wüste Schuhe. Wisst ihr, wenn wir in der Wüste unsere Schuhe tragen würden, die würden noch nicht mal 2 Tage halten. Durch diesen heißen Sand, es wird alles kaputt gehen. Der Sand ist sehr rau. Die Bibel sagt, noch nicht mal die Schuhe sind kaputt gegangen. 40 Jahre. Und du sagst, wow, was für ein Gott. Der Gott lebt in dir. Nur zu deiner Information. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Und Jesus wird eines Tages Gericht halten. Das Weltgericht. Dieser Jesus. Da steht in Johannes 5, Vers 22 und 23. Da steht, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er den Sohn gegeben. Das sagt Jesus, nicht ich. Entweder er lügt, er ist ein Spinner, oder er ist Gottes Sohn. Ich glaube an das Letztere. Entweder wird Jesus eines Tages dein Retter sein, oder dein Richter. An Jesus entscheidet sich dein ganzes Leben, nicht nur dieses, auch die Ewigkeit. Du kommst an ihn nicht vorbei. Oh, du kannst sagen, Jesus, weißt du, ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Man wird sagen, gut, dann gehst deinen Weg. Trotzdem wirst du vor mir erscheinen. Weißt du, dass die Bibel sagt, jeder Gedanke, den du denkst, jedes Wort, das du sprichst, musst du eines Tages vor Gott Rechenschaft geben. Was machst du mit diesem Jesus? Oh, ist das so? Jesus, ich finde dich cool. Also ich komme sonntags gerne zur Kirche. Ich finde das immer toll, was die da immer von dir sagen und den Lobpreis, den finde ich auch richtig cool. Das macht Spaß, dahin zu gehen. Und ich sage, das freut mich. Aber ich wollte eigentlich wissen, was du mit mir machst. Aber ich finde dich gut. Ich lese auch immer in der Bibel ab und zu zumindest. Ich finde dich eigentlich voll cool. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, was du mit mir machst. Wie meinst du das, Herr? Bestimme ich dein Leben? Wie mein Leben? Wie ich meine Freizeit gestalte, was ich am Wochenende mache, wenn ich chillge oder was sehe, das ist doch meine Sache. Du hast nicht verstanden, um was es geht. Ich bin keine Religion, sagt Jesus. Ich möchte nicht ein Pflichtprogramm von dir, dass du ab und zu mal betest oder zum Gottesdienst kommst oder mal ein Lied singst. Ich möchte durch dich und mit dir leben. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Und nicht nur am Sonntag und am Mittwoch beim Bibelstudium. Ich möchte 24 Stunden mit dir leben. Was machst du mit mir? Ich habe dich eingeladen, das weiß ich. Aber darf ich wirken? Darf ich wirken? Sei ganz sein. Oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wisst ihr, warum wir so viele Probleme haben, auch ich? Weil wir uns Jesus nicht ganz hingeben. Die meisten Sorgen machen wir uns über Dinge, die wir gestalten wollen. Und Gott steht daneben, möchte helfen, aber wir gehen mit unserem dicken Kopf durch die Wand. Und wenn wir alles in den Sand gesetzt haben, dann erinnern wir uns, da war ja mal ein Mann, der vor 2000 Jahren für mich gestorben ist. Ich habe mich mal bekehrt vor 100 Jahren oder wann auch immer. Und jetzt gehe ich mal wieder zu ihm hin. Dann hilft er mir, dann kriege ich Kraft. Und was mache ich? Kaum habe ich wieder Kraft, hau ich wieder ab. Das sind die Nöte unseres Lebens als Christen. Das hängt nicht an diesem Mann. Das hängt an uns. Jesus ist Gott. Und das möchte ich euch nochmal so ins Herz heute mitgeben. Jesus ist Gott. Wir haben es gehört. Er hält Gericht. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31. Da steht er. Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Christus. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Da steht, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Sagt Paulus. In Johannes 10, Vers 28, was sagt Jesus da? Müsst ihr die eigentlich auch wissen, ne? Was sagt er da? Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wer kann ewiges Leben geben? Wer? Aha. Wenn Jesus sagt, ich gebe ewiges Leben, sagt er, ich bin Gott. Kein anderer kann ewiges Leben geben, oder? Johannes 17, Vers 2. Da steht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Betet Jesus zu seinem Vater. Und wir hören keinen Blitz und Donner. Hey, Sohn, was machst du da unten? Der Vater akzeptiert das und sagt, ich weiß, mein Sohn, du bist Gott. Gott selbst hat es ja bezeugt. Ich möchte dir heute diese Frage stellen. Jesus ist nicht nur dein Erretter. Jesus hat für sein Leben für dich gegeben. Weißt du das überhaupt? Du sehnst dich nach Liebe, nach Angenommensein. Du suchst einen Ort in deinem Leben, wo du endlich mal zur Ruhe kommen kannst. Ich kenne nur einen Ort, wo du wirklich zur Ruhe kommst. Wo du wirklich das findest, wonach sich jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch auch hier drinnen, sehnt sich nach gewisse Dinge. Und zwar nach wirklicher Liebe. Ein wirkliches Angenommensein. Wo ich so sein darf, wie ich bin. Nicht, wo ich so werden muss, wie ich sein sollte. Sondern wo ich so sein darf, wie ich bin. Jeder Mensch sehnt sich, eine Perspektive zu haben. Mut zu haben. Hoffnung zu haben. Sieh mal, und das habe ich in meinem Leben nur bei einem gefunden. Ich bin Gott so dankbar für meine Familie. Ich bin Gott dankbar für meine Frau, für meine Kinder. Die geben mir unendlich viel. Aber nur einer konnte diese Dinge in allem zu 100% erfüllen. Und das ist der Mann am Kreuz. Und ich sage dir eins. Respektiere ihn. Jesus sagt etwas, wo ich mir gar nicht traue, das zu sagen. Aber er sagt es. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Wie bitte? Moment mal. Herr, du bist Gott. Ja, ich weiß, aber ich will dein Freund sein. Sieh mal, vielleicht bist du in einer Depression. Vielleicht bist du in schwierigen Situationen, die dich runterreißen. Ich möchte dir heute ganz neu sagen, betrachte Jesus. Lies im Wort diese wunderbaren Dinge. Aber weißt du, was Jesus? Jesus will unser Retter sein, unser Herr will er vor allen Dingen sein. Aber weißt du, was er nie sein wird? Unser Kumpel. So, den wir mal auf den Rücken hauen können und der lässt auch mal 5 Grad stehen und so. Wir dürfen Freunde Jesu sein. Aber wir sollten nie den Respekt vor ihm verlieren. Wir sollten uns immer bewusst werden, er ist Gott. Und jetzt sage ich zum Schluss noch das Letzte. Aber ich bin noch gar nicht durch, ne? Brauch noch. Für Teil 1 brauchte ich 2-mal, habe ich meine Frau gesagt. Ich möchte am liebsten weiter predigen bis um 12. Da kommen nämlich noch ganz schöne Sachen. Aber ich möchte eins sagen. Wir haben jetzt Weihnachten bald. Ne? Und so wie ich das mitbekomme, macht man sich das Weihnachten schön. Weihnachten ist eins der Festtage, die ich am meisten liebe. Ich freue mich jetzt schon wieder, wenn geschmückt wird und wenn wir dann zusammen schönes Essen fertig machen und so. Das liebe ich. Und in der Vorbereitung ist es so gewesen, als wenn der Herr so vor mir steht und mich anguckt. Und mir war das so, ich wollte ihm neu ein Versprechen geben. Und das kannst du ihm heute auch geben. Ich möchte, dass er sich in mir wohler fühlt. Ich möchte in meinem Leben, dass er sich wohlfühlt. Ich möchte alles zu seiner Ehre tun. So wie wir Weihnachten unser Haus schmücken. Wie wir das beste Essen, was wir uns leisten können, uns auch kaufen und schöne Zeit miteinander haben. So möchte ich, dass Jesus er muss sich so wohl, ich möchte, dass er mir sagt, also Christian, ich muss sagen, also in dein Tempel, da fühle ich mich so geborgen, so schön. Ich bin hier so gerne, ich lebe gerne in dir, weil ich in dir leben kann. Möchtest du das auch? Vielleicht müssen wir dies Jahr mal Entrümpelung machen. Es gibt gewisse Dinge, die gefallen Jesus nicht. Vielleicht sind alte Möbelstücke in dein Leben, Sünden, die dich schon seit Jahren quälen, was dich auch immer belastet. Schmeiß das alles mal raus und werde dir bewusst, Weihnachten vielleicht mal neu zu feiern und zu sagen, Herr, nicht die Krippe möchte ich dich reinlegen in einen Stall. Nein, ich möchte dir das wichtigste Organ, was ich habe, das Herz, und zwar ganz geben. Ich möchte nicht, dass du so ein bisschen in meinem Herzen bist. Nein, Herr, das Wichtigste, was wir Menschen haben, ist die Pumpe hier. Wenn die nicht mehr funktioniert, sind wir nicht mehr da. Und Jesus sagt, er will in unser Herz kommen. Er lässt sich mit nichts anderes zufrieden. Er möchte im Zentrum unseres Lebens sein. Und das ist mir so wichtig geworden. Und das wünsche ich mir, dass es vielleicht dies Jahr so wert in dein und in mein Leben, dass wir Weihnachten mal ganz neu feiern. Dass wir sagen, Herr, du bist nicht nur mein Retter, sondern du bist Gott. Und ich möchte jetzt, dass wir alle mal eine Minute still werden vor Gott. Ich möchte auch nicht, dass ihr aufsteht. Ich möchte, dass ihr alle sitzen bleibt. Vielleicht hat dir Gott eben gerade ein paar Dinge gezeigt. Möbelstücke, die schon lange dein Leben kaputt machen. Lass du einfach mal los. Ich möchte noch etwas sagen. Vielleicht gibt es Menschen, wenn du an die denkst, dass dir schon übel wird. Geh jetzt mal, jetzt, nicht nach Hause, jetzt vor dem Herrn und sag, Herr, nimm mir alle Bitterkeit raus und verändere du mich. Ich möchte mich nicht mehr mit Dingen quälen, die mich auffressen und die dir keine Ehre machen. Du bist Gott, du kannst mich verändern. Vielleicht quälst du dich schon dieses ganze Jahr mit Dingen rum, die du nicht verändern kannst. Oh, du weißt, dass Jesus da ist. Jesus, mein Heiland, mein Retter. Nein, das ist er auch, aber er ist Gott. Er hat alle Dinge geschaffen. Er kann alles verändern. Ich möchte jetzt, dass wir alle vor dem Herrn still werden. Und jeder kann dem Herrn das sagen, was ihn bewegt. Und wenn wir fertig sind, so nach einer guten Minute, dann werde ich laut beten. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitbeten.